Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Willkommen im Hörsaal. So, das neue Jahr, das ist jetzt einen Monat alt. Und ich frage euch mal, wie steht's um eure Neujahrsvorsätze? Macht ihr mehr Sport? Esst ihr weniger Zucker? Oder habt ihr jetzt endlich mit dem Rauchen aufgehört? Oft geht es bei diesen guten Vorsätzen ja darum, dass wir gesünder leben wollen. Aber wie entsteht eigentlich Gesundheit? Darum geht es heute bei uns im Hörsaal.
Wie viel wir uns bewegen, was wir essen, wie viel Stress wir haben, wie gut wir schlafen, das wird alles über Umweltsignale bis in unsere Zellkerne hinein vermittelt und sorgt dort für epigenetische Veränderungen, also für erworbene Umweltanpassungen, die nicht im DNA-Code gespeichert sind. Und das ändert unsere Sicht des Lebens total. Und genau darum geht es heute. Ich möchte Ihnen eine neue Sicht auf das Leben zeigen. Eine Sicht, die nicht mehr unterscheidet zwischen sogenannten Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, zwischen Biologie und Soziologie, zwischen Medizin und Psychologie, sondern eine Welt, wo man sieht, dass alles auf der Ebene unserer Biologie zu einem wird.
Die alte Frage, was ist Vererbung, also Biologie, und was ist durch Erziehung oder Lebensweise erworben? Dieser Gegensatz, der wird obsolet, wenn die Epigenetik ins Spiel kommt. Das sagt Peter Spork. Er ist Biologe und Wissenschaftsautor und unser Redner heute im Hörsaal. Was Peter Spork euch heute zeigt, ist, wie sich unser Lebenswandel in unsere Gene einschreibt und dadurch mitentscheidend dafür ist, ob wir gesund bleiben. Dabei sind sogar nicht nur unsere Entscheidungen wichtig, sondern auch der Lebenswandel unserer Eltern und Großeltern hat einen Einfluss. Und wie das funktioniert, das erfahrt ihr jetzt gleich im Vortrag. Peter Spork hat seinen Vortrag am 26. November 2024 im Rahmen der Vortragsreihe Nature Nurture, das Zusammenspiel von Genen und Umwelt, an der Uni Mainz gehalten. Und der Vortrag heißt Erbe, Umwelt und Vergangenheit. Warum Epigenetik den Blick auf Gesundheit verändert.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin total froh, nach so relativ kurzer Zeit wieder hier in Mainz zu sein. Es ist eine tolle Stadt. Gut, ich bin in Frankfurt aufgewachsen. Insofern mag ich die Gegend sowieso, aber ja. Meine Damen und Herren, sind Sie gesund? Das ist eine schwierige Frage, denn wir müssten uns ja erstmal fragen, was ist Gesundheit überhaupt? Und wenn Sie die Menschen fragen, was Gesundheit überhaupt ist, dann antworten fast alle damit, gesund bin ich, wenn ich nicht krank bin. Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation geht noch viel weiter. Die sagt nämlich, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechlichkeit, sondern ein Zustand kompletten mentalen, körperlichen und sozialen Wohlbefindens. Meine Damen und Herren, sind Sie gesund? Ist schwierig. Ich glaube, dass es eines der Probleme unseres Gesundheitssystems ist, dass wir immer in unserer Gesellschaft versuchen, irgendeinen Zustand zu erreichen, den wir so in dieser Form eigentlich nie erreichen können. Und wenn, dann nur für Sekundenbruchteile. Einen Zustand vollkommener Glückseligkeit, den wir irgendwie als Gesundheit interpretieren. Ich möchte Ihnen heute eine alternative Definition von Gesundheit vorstellen. Eine Gesundheit, die zum Beispiel ältere Menschen nicht ausgrenzt oder Menschen mit einem genetischen Leiden nicht ausgrenzt oder chronisch kranke Menschen. Um diese Definition von Gesundheit Ihnen näher zu bringen, möchte ich Sie zunächst in die Wissenschaft der Epigenetik, der Nebengenetik, der Zusatzgenetik einführen. Denn die Epigenetik, die beantwortet uns wirklich große Fragen. Zum Beispiel, wie werden wir überhaupt, was wir sind? Was prägt uns? Und eben auch die Frage, was ist eigentlich wirklich Gesundheit? Was können wir uns darunter vorstellen? Und um dem Ganzen etwas näher zu kommen, was Gesundheit eigentlich ist, möchte ich Ihnen zunächst diese Dame vorstellen. Es ist Jean-Louis Calment. Das ist der Mensch gewesen, der wahrscheinlich der gesündeste Mensch war, der je gelebt hat. Das ist nämlich zumindest der Mensch, der am längsten gelebt hat von allen Menschen. Frau Calment hat erst mit 119 Jahren aufgehört zu rauchen. Ja, offensichtlich eine unheimlich große Widerstandskraft, eine riesige Resilienz, die diese Dame gehabt hat. Und bitte, bitte, fangen Sie jetzt nicht alle an zu rauchen. Es ist völlig klar, wir alle wissen, es ist ein gigantischer Killer. Nur diese Dame hat irgendwie wohl ein Gegenmittel gehabt und vielleicht war das ja eben ihre Gesundheit. Die Wissenschaft hat natürlich gesucht, was macht Menschen wie Frau Calment eigentlich so langlebig? Wo ist ihr Geheimnis? Und man hat, wie das im Zeitalter der Genetik so üblich war, natürlich nach Genen gesucht, nach den sogenannten Methusalem-Genen. Man hat aber nur sehr wenige gefunden und man weiß heute, die Lebenserwartung eines Menschen steckt nur zu 20-25% wirklich im Text seiner Gene, in der sogenannten DNA selbst. Der allergrößte Teil entsteht aus der Interaktion unseres Lebens, unseres Lebensstils mit den Genen, die wir von unseren Eltern, von unseren Großeltern geerbt haben. Also die klassischen Faktoren eines gesunden Lebensstils, Entspannung, Ernährung, Schlaf, Bewegung, Sie kennen das alle, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, die interagieren oder die benutzen oder sie prägen unsere Gene so, dass wir womöglich im Idealfall so lange leben wie Frau Calment. Wie sah das bei Frau Calment aus? Also hatte sie ein entspanntes Leben? Ja, sie hatte wahrscheinlich ein sehr entspanntes Leben. Sie hat in jungen Jahren einen reichen Mann geheiratet. Der ist dann auch noch früh gestorben. Wobei aus ihrer Warte eigentlich alle Menschen früh gestorben sind. Was sicherlich dann weniger entspannt war in Wahrheit. Ernährung, wir wissen, sie war zeitlebens sehr schlank. Das weiß man heute, ist wirklich ein Faktor, der die Lebenserwartung steigern kann. Und sie hat sich wohl viel bewegt. Sie hat viel Sport gemacht. Sie hat gerne Tennis gespielt. Sie hat erst mit 100 Jahren aufgehört, Fahrrad zu fahren. Ja, aber das ist noch nicht alles, dieser Lebensstil, sondern da kommt noch mehr dazu. Und das ist relativ neu in der Wissenschaft. Und zwar ist das der Lebensstil der Vorfahren von Frau Calment, der vielleicht dazu beigetragen hat, dass sie so eine hohe Resilienz hatte. Und man weiß inzwischen, es gibt zwei Methoden, wie der Lebensstil oder zwei Wege, molekularbiologische Wege, wie der Lebensstil der Vorfahren auf die Kinder übertragen wird. Das eine ist die sogenannte perinatale Prägung oder Programmierung. Das andere ist die epigenetische Vererbung. Auf all diese Punkte möchte ich heute im Vortrag in den knapp 50 Minuten, die mir noch verbleiben, eingehen. Die Genetik möchte ich außen vor lassen. Das heißt nicht, dass die Genetik nicht unglaublich wichtig ist. Die Genetik ist sehr wichtig, aber zu der ist schon so viel gesagt, die ist so gut erforscht, die lasse ich mal heute außen vor. Mir geht es darum, Ihnen zu erklären, was ist eigentlich Erbe-Umwelt-Interaktion, was passiert da, was ist perinatale Prägung und dann zum Schluss noch ein wenig etwas sagen zur epigenetischen Vererbung. Wenn wir uns mit Erbe-Umwelt-Interaktion beschäftigen, müssen wir uns ja erstmal mit dem Erbe, sprich mit den Genen beschäftigen. Und wenn wir an Gene denken, denken wir zuallererst an die Aufgabe der Gene und da denken wir wiederum zuerst daran, dass Gene dafür da sind, Informationen für die Nachwelt bereitzuhalten, für unsere Kinder und Enkel und Urenkel. Das klassische, haben meine Kinder blaue Augen oder braune Augen, was haben sie für eine Haarfarbe? Wir denken, das ist die Aufgabe der Gene. Aber das stimmt ja so gar nicht. Die eigentliche Hauptaufgabe der Gene ist eine ganz andere. Wir haben in jeder unserer 6 Billionen Körperzellen mit Zellkernen, diese Zellkerne sind winzig klein, und in jedem dieser 6 Billionen Zellkerne haben wir 2 Meter DNA. Die sind meistens völlig chaotisch, wie so eine chinesische Nudelsuppe. Da schwimmen die rum in diesem Zellkern und sie enthalten 22.500 Gene. Und diese Gene werden in all unseren Zellen permanent abgelesen, aber natürlich nicht alle zugleich, sondern einzelne, wenige Gene werden abgelesen. Und es hält von den Aufgaben, dem Alter, dem Organ der Zelle ab, welche Gene zu welchem Zeitpunkt gerade abgelesen werden. Im Moment nehme ich an, sind Ihre Muskelzellen nicht so aktiv, da wird ziemlich wenig passieren, aber ich hoffe doch, in Ihren Gehirnzellen passiert eine ganze Menge. Und das ist die eigentliche Aufgabe der Gene, dass sie Codes zur Verfügung stellen für Proteine und dass diese Proteine in unseren Zellen produziert werden, damit wir leben können. Und wenn man sich das berücksichtigt oder vergegenwärtigt, dann versteht man auch, warum es so eine Sensation war, dass das erste menschliche Genom komplett gelesen worden ist. Vielleicht erinnern Sie sich an dieses Foto, das zeigt Bill Clinton, den damaligen US-Präsidenten Craig Venter und Francis Collins, 2 der wichtigsten Protagonisten des sogenannten Humangenomprojekts. Und das Foto wurde im Jahr 2000 aufgenommen bei einer Pressekonferenz, die über die ganze Welt ausgestrahlt wurde. Viele von Ihnen haben sie vielleicht damals sogar live mit angeschaut. Und was damals vorgestellt wurde, war die erste Grobfassung eines gelesenen menschlichen Erbguts. 2003 wurde dann endgültig das vorgestellt. Aber hier ging es um die Grobfassung. Das war denen schon eine weltweite Pressekonferenz live wert. Und Bill Clinton hat damals mit Tony Blair telefoniert. Den erinnern Sie vielleicht auch noch, Herr Blair, der Ministerpräsident Großbritannien damals. Dessen Frau hatte tags zuvor ein Baby bekommen. Und Bill Clinton hat zu Tony Blair vor der Weltöffentlichkeit gesagt, deine Tochter, die gestern geboren worden ist, deren Lebenserwartung, die ist in diesem Moment, wo wir das Buch des Lebens lesen können, um 25 Jahre gestiegen. So groß war die Euphorie damals. Man dachte, einfach nur, weil wir den Text der Gene kennen, steigt unsere Lebenserwartung um 25 Jahre, wir können praktisch jede Krankheit heilen. Ja, es dauerte gar nicht lange, da hat Craig Venter zum Beispiel gesagt, im Rückblick waren wir so naiv, dass es fast schon peinlich ist. Man hatte nämlich etwas übersehen, und das war, dass die Gene eben aus sich selbst heraus relativ wenig machen können. Denn wenn wirklich das ganze Geheimnis des Lebens und von Gesundheit in den Genen steckt, dann müssten wir eigentlich fast Schimpansen sein. Der Mensch und der Schimpanse sind genetisch gesehen zu 98,7% identisch. Den Damen unter Ihnen verrate ich jetzt vielleicht nichts Neues, aber Ihr Mann, Ihr Partner ist genetisch gesehen einem Schimpansenmenschen ähnlicher als Ihnen. Das funktioniert eigentlich auch umgekehrt, diese Rechnung, müssen wir ehrlicherweise sagen. Und sie funktioniert auch nur, wenn wir die Geschlechtschromosomen mit reinnehmen. Und Sie wissen besser als ich, dass Ihr Mann natürlich kein Schimpanse ist. Es muss also mehr geben. Es muss also mehr geben als nur den Text der Gene, der den Menschen vom Schimpansen unterscheidet. Anderes Beispiel. Damals, vor nun mehr als 20 Jahren, da wusste man schon, wie viele Gene Fliegen und Würmer haben. So um die 20.000 Gene. Und man hat damals gedacht, der Mensch, der ist so komplex, so viel komplexer als eine Fliege oder ein Wurm, der muss an die 100.000 Gene haben. Und da hat man gesucht und gesucht und siehe da, der Mensch hat auch nur knapp 23.000 Gene. Die Komplexität des Menschen muss also noch woanders herkommen. Sie kann nicht nur aus der Zahl der Gene rühren. Und das letzte Beispiel, man hatte da festgestellt, dass nur 1,5% dieses 3 Milliarden Nukleotidbasen langen DNA-Textes, nur 1,5% davon kodieren wirklich für Gene im klassischen Sinne, also wirklich für Proteine, liefern Baupläne für Proteine. 98,5%, dachte man damals, sind Müll, Junk-DNA. Sie sind nutzlos. Und das war ein großer, großer Trugschluss. Heute weiß man, diese 98,5%, weite Teile davon sind dafür da, die lächerlichen 1,5%, wo die eigentlichen Gene sind, zu kontrollieren und mitzumischen in einem ganz großen Spiel, das darüber entscheidet, welches Gen zu welcher Zeit, wo und wie lange und wie stark abgelesen wird und welches nicht. Das Geheimnis von all diesen Sachen ist also, die Genregulation, die ist entscheidend. Die Art, wie Organismen ihre Gene regulieren können, ist im Zweifel viel wichtiger als der Text der Gene selbst. Und die Epigenetik, die Nebengenetik, ist eines der wichtigsten Instrumente der Zellen, die ihnen dabei hilft, ihre Gene zu regulieren. Das hat man dann nach und nach alles erkannt und das Time Magazine hat im Jahr 2010 eine Titelgeschichte gemacht, eine große, Why Your DNA Isn't Your Destiny, warum ihre DNA eben nicht ihr Schicksal ist. Und der letzte Satz in dieser Titelgeschichte, der lautete, das Zeitalter der Epigenetik hat begonnen. Ich selbst habe das schon ein Jahr früher gewusst mit meinem Buch Der zweite Code. Das war weltweit das erste, das sich seriös mit der Epigenetik auf populärer Ebene auseinandergesetzt hat. Ja, was machen wir damit? Jetzt habe ich so viel über Epigenetik geredet. Sie wollen sicherlich mal wissen, was ist das eigentlich? Epigenetische Strukturen sind Strukturen, die an und neben den Genen sitzen und die die Zelle dazu benutzen kann, mitzuentscheiden, welche ihrer Gene eigentlich die Zelle überhaupt einsetzen, aktivieren kann und welche nicht. Das bekannteste System ist die sogenannte DNA-Methylierung. Bei der DNA-Methylierung lagern Enzyme Methylgruppen, sogenannte CH3-Gruppen, direkt an die DNA an. Und zwar immer nur dort, wo Zytosin-Nukleotide sind. Das ist einer der vier Buchstaben in der DNA. Und vor allem bevorzugt auch an Stellen, wo diese Zytosin-Basen schräg gegenüber sind. Man nennt das CPG-Inseln, wo sich Zytosin und Guanin abwechseln. Diese beiden Nukleotidbasen paaren sich auch. Und deshalb kommt es dazu, dass hier praktisch direkt gegenüber beide Stränge der DNA methyliert sind. Und das ist deshalb so wichtig, weil wenn die Zelle sich jetzt teilt, dann gibt sie ja jeweils einen ihrer DNA-Stränge an jeweils eine Tochterzelle weiter und der zweite wird dann dort neu gebildet. Das heißt, die Information, dass hier so eine Epi, eine nebengenetische Struktur angelagert ist, diese Information geht an beide Tochterzellen weiter. Sie wird vererbt. Und es wird also nicht nur der Text der DNA vererbt an die Tochterzellen, sondern auch die Epi, die nebengenetische Information, dass an dieser Stelle eine Methylgruppe zu sitzen hat. Und das Spannende ist aber, diese Methylgruppe kann von der Zelle an- und wieder abgebaut werden. Es ist also wie ein Schalter, der an- und ausgeschaltet werden kann. Und das ist etwas anderes als der Text der DNA. Den kann die Zelle nämlich nicht verändern. Und das ist ja wirklich eine völlig neue Erkenntnis, die die Biologie schon ein Stück weit von Grund auf verändert, dass Zellen nämlich mehr vererben als nur den Text ihrer DNA, nämlich auch eine Information darüber, wie die Zelle ihre Gene überhaupt benutzen soll. Diese Methylgruppen hier an der DNA, die sagen nämlich der Zelle in aller Regel, das Gen, was hier in der Nähe ist, das kannst du besser nicht mehr benutzen. Es ist auf deaktivierbar bestellt. Die entscheiden nicht darüber, ob das Gen wirklich abgelesen wird oder nicht. Das machen sogenannte Transkriptionsfaktoren. Sie entscheiden aber darüber, ob die Transkriptionsfaktoren überhaupt an die DNA rankommen oder nicht. Also sie entscheiden tatsächlich, ob das Gen für die Zelle sozusagen benutzbar ist oder nicht. Ob es benutzt wird oder nicht, das ist nochmal eine andere Ebene. Dennoch finde ich das Bild des Schalters das Beste. Es ist einfach das Einleuchtendste und es wird auch immer so benutzt. Und dann haben wir aber noch so etwas wie Dimmer-System, ein Dimmer-System in den Zellen. Und für uns hier ist es eigentlich nur wichtig zu wissen, dass die Zelle tatsächlich einen gigantischen Werkzeugkasten hat, wo sie ziemlich gezielt verändern kann, wie gut zugänglich zum Beispiel die Gene sind. Also wenn Sie sich vorstellen, in diesem Bereich, wo die Kügelchen sich alle anziehen, da ist die DNA so dicht aneinander angelagert, dass praktisch keine Gene abgelesen werden können. Aber in diesem Bereich, wo das sogenannte Chromatin, das Gemisch aus der DNA und diesem Protein, besonders locker ist, da können Gene auch sehr gut abgelesen werden. Da können die großen Enzyme, die das ablesen, die können einfach hingehen und können ihre Arbeit verrichten. So einfach ist das. Und natürlich macht dieser Histon-Code, dieser Code aus Histon-Modifikationen noch viel, viel, viel mehr. Aber ich glaube, damit brauche ich Sie jetzt gar nicht so belasten. Also für uns ist hier wichtig zu wissen, es gibt so eine Art Schaltersystem, die DNA-Methylierung. Es gibt so eine Art Dimmer-System. Und mit diesen beiden Systemen kann die Zelle die Zugänglichkeit, die Aktivierbarkeit ihrer Gene sehr genau regulieren. Und es gibt noch ein drittes sehr wichtiges epigenetisches System, das ist noch etwas flexibler als der Histon-Code, das sind die sogenannten Mikro-RNAs. Auf die gehe ich normalerweise gar nicht so ein. Ich erwähne sie aber jetzt, weil in diesem Jahr wird der Medizin-Nobelpreis wird verliehen für die Entdeckung der Mikro-RNAs im Jahr 1993. Und deshalb muss man sie, glaube ich, in einem Vortrag über Epigenetik zumindest, also auf jeden Fall erwähnen. Und die sind so ähnlich wie Boten-RNAs, lagern sich aber an Boten-RNAs an, die zu ihnen passen. Und ziehen diese aus dem Verkehr. Das heißt, sie wirken sogar dann noch, wenn ein Gen bereits abgelesen wurde. Dann können, wenn Mikro-RNAs da sind, die dafür sorgen, dass dieses Gen nicht in ein Protein übersetzt werde. Also ein dritter Layer sozusagen der epigenetischen Methode der Genregulation. Was macht die Natur mit diesem ganzen Werkzeugkasten? Sie haben sich das sicherlich schon oft gefragt. Wir haben 300 verschiedene Zelltypen. Wir haben Leberzellen, Nervenzellen, Hautzellen. Die sind ja genetisch alle völlig identisch. Also woher weiß denn die Zelle, was sie für ein Typ sein soll? Und genau dafür, dass Zellen zu unterschiedlichen fertigen Zellen, also Stammzellen, zu unterschiedlichen adulten Zellen ausdifferenzieren können, genau dafür ist die Epigenetik da. Diese Schalter und Dimmer, die ich Ihnen eben geschildert habe, die entscheiden, welche Gene die Zelle überhaupt benutzen kann und welche nicht. Die legen letztlich die Identität der Zelle fest, die prägen die Zelle, während sie sich entwickelt. Man kann per Definition auch sagen, die Epigenetik beschäftigt sich mit erworbenen Umweltanpassungen, die nicht im DNA-Code gespeichert sind. Für so eine Leberzelle, die entsteht, die reagiert ja auch auf irgendwelche Signale, die im Zweifel von außen kommen und die ihr sagen, sie soll eine Leberzelle werden. Sie reagiert also aus ihrer Warte auf ein Umweltsignal von außen und verändert daraufhin, also passt sich an dieses an. Das können Sie aber weitergehen. Das ist so die klassische Ontogenese. Wenn wir uns aus dieser einbefruchteten Eizelle zum Embryo, zum Fötus werden, später vielleicht zum erwachsenen Menschen. Aber Sie können theoretisch weiterdenken, dass das bis ins hohe Alter funktioniert, dass die Zellen in uns drin immer noch auf Umweltsignale, die vielleicht über Stresshormone, über Insulinspiegel, über Stoffwechselhormone, darüber, wie viel wir uns bewegen, was wir essen, wie viel Stress wir haben, wie gut wir schlafen, das wird alles über Umweltsignale bis in unsere Zellkerne hinein vermittelt und sorgt dort für epigenetische Veränderungen, also für erworbene Umweltanpassungen, die nicht im DNA-Code gespeichert sind. Das heißt, die Epigenetik schenkt den Zellen eine Identität. Sie macht aber sehr viel mehr. Sie schenkt ihnen auch ein Gedächtnis für eben solche Umwelteinflüsse. Wenn diese Dämmer und Schalter mal verlegt sind, dann erinnern sich die Zellen daran, wie viel Stress sie hatten oder wie gut die Bindung von ihnen als Kind zu ihren Eltern war, zum Beispiel. Und, ich habe es Ihnen erklärt, diese epigenetischen Veränderungen werden vererbt. Sie werden von Zellen an ihre Tochterzellen weitergegeben. Das heißt erstmal nicht Vererbung an Kinder oder Enkel. Ich rede hier nicht über die sexuelle Weitergabe der Informationen über die Keimbahn, sondern mir geht es um die Vererbung im Organismus selbst. Denn auch bei Ihnen drin teilen sich permanent Zellen und vererben ihre Informationen. Es sind ja nur die Nervenzellen und die Stammzellen, die praktisch unsterblich sind, also die zumindest ihr Leben lang gleich bleiben und sich nicht weiter teilen. Alle ihre Organe regenerieren sich permanent aus Stammzellen, die dort aufgehoben sind. Und diese Stammzellen, die erinnern sich an Erfahrungen epigenetisch aus ihrer frühesten Kindheit, noch aus dem Mutterleib und vererben diese epigenetischen Signale immer weiter an die anderen Zellen, die sie dann neu bilden. Nur das erklärt, wie ein 120-jähriger Mensch wie Frau Calment immer noch epigenetisch Informationen in sich, in seinen Zellen tragen kann, die aus der frühesten Kindheit und vielleicht sogar von den Vorfahren stammen. Und das macht es natürlich noch besonders spannend, epigenetische Strukturen sind potenziell reversibel. Es sind eben keine genetischen Mutationen, die wir einfach von Natur ohne technische Eingriffe nicht wieder verändern können, sondern diese epigenetischen Strukturen sind von der Natur gerade dafür gemacht, dass sie, wenn die Umwelt sich verändert, sich neu anpassen und damit reagieren, indem eben Schalter und Dimmer wieder umgestellt werden. Unsere Aufgabe ist es im Grunde, herauszufinden, wie können wir diese Reversibilität für uns, für unsere Zwecke nutzen, damit wir möglichst lange gesund bleiben zum Beispiel oder lange leben oder einfach nur, keine Ahnung, was wir gerne uns wünschen. Und das macht es so spannend, diese Reversibilität, da ist die Pharmakologie dran, da ist natürlich die Medizin dran, die Psychologie, die Psychotherapie, die Psychiatrie, alle versuchen hier irgendwie herauszufinden, wie sie epigenetische Strukturen mehr oder weniger gezielt beeinflussen können. Aber lassen Sie sich bloß nicht einreden, dass das heute schon im Sinne eines Coachings oder so möglich wäre. Das wird vielleicht mal in 20, 30 Jahren soweit sein. Da brauchen Sie heute niemandem Geld auszugeben, das gibt's heute so noch nicht. Ja, das heißt, im Grunde können Sie sagen, alles, was Sie tun oder was die Umwelt mit Ihnen tut, wirkt irgendwo bis tiefst in Ihr Inneres hinein und verändert letztlich, wenn es nur nachhaltig oder dramatisch genug ist, Ihre Molekularbiologie. Und das wiederum sorgt dafür, dass die Dinge, die Sie heute tun, vielleicht noch in 10, 20 Jahren einen Effekt haben werden. Und das können Sie beeinflussen, auch noch im hohen Alter natürlich. Das ist völlig klar. Soweit das Prinzip. Und man hat es gemessen, sehr gut konnte man es messen, in sehr berühmten Studien mit eineigen Zwillingen, bei denen ein Zwilling des Paares eine chronische Krankheit hatte oder eine komplexe Krankheit und einer nicht. Also in diesem Beispiel, die eine Dame hat einen Altersdiabetes, Typ 2 Diabetes, die andere nicht. Und hier hat die eine einen Brustkrebs, einen nicht familiären, also nicht genetisch geerbten Brustkrebs und die andere nicht. Ansonsten, das hat man dann gemessen, sind die genetisch nahezu identisch, wie sich das für eineiige Zwillinge gehört. Und das Spannende an diesen Studien, die sind sehr, sehr berühmt geworden, ist tatsächlich, dass man zeigen konnte, dass es epigenetische Veränderungen sind, die unterschiedlich sind bei diesen Zwillingspaaren. Und sie sitzen teilweise auch an Genen, von denen man wiederum weiß, dass wenn diese Gene mutiert sind, dass sie auch das entsprechende Krankheitsrisiko erhöhen. Und dadurch hat man gelernt im Grunde, dass es phänotypisch vom äußeren Erscheinen, also von der Frage, wird jemand krank oder nicht, unter Umständen gar nicht so wichtig ist, ob das Gen mutiert ist oder ob es vielleicht epigenetisch anders reguliert wird. Äußerlich kommt das dann aufs Gleiche hinaus. Und was man auch gesehen hat in diesen Studien ist, dass je unterschiedlicher die Menschen, die Zwillinge waren in ihrem Leben, je unterschiedlicher sie gelebt hatten, desto unterschiedlicher waren ihre Epigenome, also die Gesamtheit der epigenetischen Strukturen in ihren Zellen. Und je älter sie waren, desto unterschiedlicher waren sie auch. Das heißt, wir haben ja tatsächlich etwas gefunden, was sozusagen die Sprache ist, in der die Umwelt mit den Genen spricht, wie es der Stammzellforscher Rudolf Jänisch mal formuliert hat. Und das ist wirklich neu. Das ist vor 10, 15 Jahren noch sehr, sehr neu gewesen. Moshe Siff, ein bekannter Epigenetiker aus Montreal, der sagte einmal, wenn die Umwelt tatsächlich eine Rolle bei der Veränderung unserer Epigenome spielt, dann können wir eine Brücke schlagen zwischen biologischen und sozialen Prozessen. Und das ändert unsere Sicht des Lebens total. Und genau darum geht es heute. Ich möchte Ihnen eine neue Sicht auf das Leben zeigen. Eine Sicht, die nicht mehr unterscheidet zwischen sogenannten Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, zwischen Biologie und Soziologie, zwischen Medizin und Psychologie, sondern eine Welt, wo man sieht, dass alles auf der Ebene unserer Biologie zu einem wird. Dass auch Soziologie von den Zellen zu Biologie verarbeitet wird und umgekehrt. Das ist eine völlig neue Art, auf das Leben zu gucken. Und das Spannende ist, es ist in den letzten 10, 15 Jahren unfassbar viel passiert und das sind vor allem technische Fortschritte. Mithilfe dieser technischen Fortschritte können wir heute in kurzer Zeit mit vergleichsweise wenig Geld und Aufwand, können wir diese epigenetischen Schalter und Dimmer in den Zellen, inzwischen sogar in einzelnen Zellen des Körpers messen. Wir können also die Sprache zwischen Erbe und Umwelt regelrecht lesen. Sie liegt vor uns wie ein Buch. So wie damals Bill Clinton das mit den Genen gesagt hat, so können wir heute nicht nur den Text der Gene lesen. Das ist ja völlig easy. Wir können auch die epigenetischen Strukturen entziffern. Und da möchte ich Ihnen jetzt einfach mal ein paar Studien zeigen, die Ihnen schlaglichtartig zeigen sollen, was da eigentlich heute möglich ist. Hier zum Beispiel geht es um eine Studie, wo ProbandInnen 3-4 Monate lang immer nur eines ihrer Beine trainiert haben. Wenn Sie genau hingucken, werden Sie sehen, diese Studentin, die an der Studie teilgenommen hat, die hat nur ihr rechtes Bein trainiert. Das ist mit einer Stange verbunden mit einem Fahrradergometer, der dahinter steht. Das heißt, im Grunde ist sie mit einem Bein Fahrrad gefahren. Das hat sie 3 Monate lang gemacht, 5-mal die Woche, 40 Minuten. Und das Elegante an dieser Studie ist, man konnte jetzt Biopsien nehmen vom trainierten Bein, vom untrainierten Bein und man hat sozusagen die Kontrolle, das Kontrollexperiment in der gleichen Person. Und das haben sie mit 30, 40 StudentInnen gemacht und haben dann eben geguckt, wie sehr hat das Training des einen Beines die Epigenetik in der Muskelzelle verändert. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob Sie denken, also im Zeitalter der Genetik hätte man wahrscheinlich gesagt, wie gut so eine Muskelzelle durch Fahrradfahren trainierbar ist. Da braucht man vielleicht 1, 2, 3 Jan-Ulrich-Gene. Wenn man da die richtigen Varianten geerbt hat, dann wird man mal Fahrradprofi und gewinnt die Tour de France oder so. Und durch das Training werden die eben heraufreguliert. Meinen Sie, es ist so, es sind nur 4 Gene, die sich verändert haben in ihrer Regulation? Oder sind es 40 oder 400 oder 4000? Denken Sie nach, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht abstimmen hier. Also ich sag's Ihnen, es sind in diesem Fall jetzt 4076 Gene, wo man messen konnte, dass sie infolge des Trainings anders reguliert wurden in der Zelle. Das heißt, wir müssen weg von dem Denken, dass eine Reaktion auf eine Umweltveränderung irgendwo an einem Gen irgendetwas verändert und hin zu einem systemischen Denken, das uns zeigt, dass sich in der Zelle gigantische Netzwerke verändern von Genen und Genprodukten, die sich gegenseitig beeinflussen. Und dass das Geheimnis einer Umweltanpassung nicht daran liegt, dass sich ein Gen verändert oder zwei oder zehn, sondern dass sich ein riesiges Netzwerk verändert. Das ist für uns Menschen kaum zu begreifen. Und es ist auch kaum mehr zu erfassen, auch wissenschaftlich kaum. Was die Forschenden in dieser Studie gemacht haben, ist, dass sie eine KI gefüttert haben mit den Daten. Und sie haben nämlich unfassbare Mengen an Daten gemessen und haben eine künstliche Intelligenz, hat ihnen dann mit Hilfe letztlich einer systembiologischen Methode, hat ihnen gezeigt, welche Gene hier miteinander interagieren. Und dann ergab sich daraus ganze Genregulationsnetzwerke. Und ich habe Ihnen hier nur eins rausvergrößert. Und was Sie hier sehen, da sind hunderte, vielleicht tausend Gene, die sich gegenseitig beeinflussen, von denen einige minimal aktiver werden, andere minimal weniger aktiv werden, aber alle gemeinsam als System beeinflussen die eine Eigenschaft der Zelle. In dem Fall verändern sie den Zellenergiestoffwechsel, also die Art, wie die Muskelzelle mit Energie umgehen kann. Für Sportler, die ihre Muskeln trainieren, ein ganz, ganz wichtiges Maß. Eine trainierte Muskelzelle muss gut mit Energie umgehen können. Und wie gesagt, früher im Genetikzeitalter hätte man gedacht, da verändern sich vielleicht ein, zwei, drei Gene. Und heute weiß man, nein, es sind 4000. Oder wenn wir das eine Netzwerk nehmen, für diesen Fall sind es vielleicht 1000. Und diese Studie zeige ich Ihnen deshalb so deutlich, weil sie eigentlich, wir müssen auf die Art begreifen, dass wir weg müssen nicht nur von dem Zeitalter der Genetik, wo wir dachten, dass Gene unser Schicksal sind und alles von uns bestimmen. Wir müssen auch weg von dem Mendelschen Denken, dass eine Eigenschaft, die wir haben, von einem Gen kodiert wird. Also das klassische Mendelsche Vererbung, die Erbse hat die eine oder die andere Blütenfarbe und dafür ist ein Gen zuständig und dass in zwei Varianten vorliegt. So denken wir immer noch, so findet Vererbung statt, so findet genetische Speicherung statt und so findet sozusagen, so sind unsere Eigenschaften kodiert. Aber das stimmt nicht. Das gilt nur für wenige monogene Merkmale. Die allermeisten Merkmale, die für uns wichtig sind, die sind in riesigen Netzwerken gespeichert, die aus Tausenden von Genen zugleich bestehen. Es ist unheimlich schwer zu verstehen, es ist schwer zu messen und wir brauchen künstliche Intelligenzen, um das zu verarbeiten. Aber es ist Fakt. Und deshalb brauchen wir eine neue Wissenschaft, die sogenannte Systembiologie, die nämlich genau versucht, solche großen, komplexen Netzwerke zu analysieren. Denn die Welt ist ja in Wahrheit noch viel, viel komplizierter. Sie haben ja nicht nur das Netzwerk, das die Gene untereinander bilden, die Zellen bilden miteinander Netzwerke, die Organe bilden miteinander Netzwerke. Und diese vielen Netzwerke, aus denen bestehen letztlich Sie als Mensch. Und Sie reagieren permanent auf Ihre Umwelt. Sie hören mir jetzt zu, Sie gehen nachher nach Hause und machen noch Gespräche und dann schlafen Sie gut oder schlecht, je nachdem. Das hat alles mit Ihrer Umwelt zu tun, mit der Luftqualität. Also auch da, Sie sind ja nur Bestandteil eines noch größeren Netzwerkes, das so weit geht. Und das weiß man ja heute, dass zum Beispiel Ihre Gesundheit ja auch davon abhängt, was mit unserem Klima passiert. Wir können nichts von diesen Dingen mehr voneinander trennen. Und es ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig komplex. Hier haben Sie so ein Genregulationsnetzwerk, wie ich es Ihnen eben gezeigt habe. Und damit befinden wir uns praktisch nur auf der einen dieser Ebenen. Wenn wir Gesundheit wirklich begreifen wollen, das, was bei uns drin passiert, dann müssten wir eigentlich ein noch viel größeres Netzwerk analysieren. Die Epigenetik ist aber deshalb so spannend, weil sie halt genau an der Schnittstelle zwischen Erbe und Umwelt sitzt. Und das gibt der Epigenetik eine herausragende Stellung in diesem ganzen, in diesen systemischen Netzwerkanalysen und letztlich auch in der Systembiologie als solche. Das ist zum Beispiel eine Studie, wo man gesehen hat, gemessen hat bei Menschen, die in Großstädten wohnen, wie schnell sie altern. Das können sie nämlich inzwischen auch mit Hilfe der Epigenetik messen. Es gibt Algorithmen, die aus ihrem Muster der DNA-Methylierung herauslesen können, wie alt sie biologisch sind, ob sie schneller oder langsamer altern als der Durchschnitt ihres Jahrgangs sozusagen, das, was ja dann das biologische Alter ist und nicht das kalendarische Alter. Und wenn Sie das machen und Menschen aus Großstädten vergleichen, dann finden Sie plötzlich heraus, dass die Menschen, die in Großstädten leben, wo viele schöne Spielplätze sind und große Parks, wo viel Freizeitaktivitäten sind, dass diese Menschen langsamer altern als die anderen Menschen in anderen Großstädten. Und da sehen Sie, wie gut die Epigenetik uns dabei hilft, dieses Gespräch aus Erbe und Umwelt zu belauschen und zu sehen, wie sehr auch im Grunde städteplanerische Eigenschaften in dem Fall bis hinein in ihre Gesundheit wirken. Natürlich wurde bei dieser Studie rausgerechnet, dass die Menschen in der Nähe von Parks oft, dass die reicher sind, weil die Wohnviertel besser. Es wurde alles rausgerechnet und es blieb trotzdem noch ein deutlicher Effekt. Ganz anderes Beispiel, der jetzt tatsächlich nichts mit Epigenetik zu tun hat, die sogenannte R-Louisville-Studie. In der Stadt Louisville in Kentucky hatte man ein Riesenproblem mit Atemwegserkrankungen. Ganz viele Menschen hatten Asthma und COPD und der Bürgermeister war verzweifelt. Er wusste nicht mehr, was er tun soll. Dann hat der SystembiologInnen an die Sache rangesetzt und die haben gesagt, wir brauchen erstmal Daten. Wir müssen ganz, ganz viele Daten sammeln und haben den PatientInnen für ihr Asthma-Notfallspray haben sie an das Spray GPS-Sensoren gemacht. Und sie haben einfach nur gemessen, wann und wo greifen die Menschen zu ihrem Notfallspray. Ganz simpel. Und dann haben sie 1,2 Millionen Daten gesammelt und die haben sie einfach mal dann verglichen mit der Umwelt. Und es ist jetzt trivial, was rauskommt. Sie haben festgestellt, dass die Menschen immer dann besonders häufig Asthma-Attacken bekommen haben, wenn sie an Straßen waren, wo besonders viel Autoverkehr war. Also die Luftqualität sehr schlecht war. Das hätte man sich auch denken können, aber hier hat man es konkret gemessen. Und weil man es so konkret messen konnte, hat die Politik auch reagiert. Sie hat Straßen für den Lkw-Verkehr gesperrt, sie hat Bäume gepflanzt, sie hat Parks angelegt, sie hat für eine Verbesserung der Luftqualität gesorgt. Und diese Studie ist deshalb so berühmt geworden, weil die Ergebnisse so krass gut sind. Die Zahl der Inhalationsstöße ist um 78% heruntergegangen. Und die Menschen, die kranken Menschen, hatten fast doppelt so viele symptomfreie Tage wie zuvor. Und ohne, dass sie irgendein Medikament nehmen mussten, ohne, dass sie eigentlich zum Arzt oder zur Ärztin gehen mussten, sondern nur, weil ihre Umwelt verändert worden ist. Und zwar ganz gezielt. Wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Epigenetik zu tun, aber die Epigenetik hilft uns natürlich massiv dabei, solche wichtigen Stellen an der Schnittstelle zwischen Erbe und Umwelt überhaupt erst zu entdecken. Und das wird dann ausgewertet mit Hilfe der Wissenschaft der Systembiologie. Das ist sozusagen die Zukunft, weil die Frage kommt immer, was ist eigentlich der nächste Schritt? Die Systembiologie ist tatsächlich die Modellierung biologischer Prozesse mit Hilfe der Mathematik. Auch was da in Louisville gemacht wurde, viele Daten mathematisch auswerten, korrelieren mit der Luftverschmutzung, das ist Systembiologie. Nikolaus Rajewski, der Leiter des Berliner Instituts für medizinische Systembiologie, der sagt es so, das Vermessen und Berechnen des Lebens an einem bestimmten Moment und um diesen Moment herum, exakt das ist Systembiologie. Und er sagt auch, wir beginnen schon heute in ersten Ansätzen das Leben vorherzusagen und das ist ein unheimlich gutes Gefühl. Wir reden heute über Gesundheit. Und für unsere Gesundheit ist es so unheimlich wichtig zu wissen, was das, was wir heute tun, für Auswirkungen auf unsere Gesundheit morgen haben wird. Und genau dafür brauchen wir die Wissenschaft der Systembiologie. Und die Wissenschaft der Systembiologie, die braucht einfach nur ganz, ganz viele Daten und gute Computer und ein gutes Modell von dem Leben selbst. Und bei all dem, bis auf den guten Computer, aber bei den Daten und bei dem guten Wissen über die Menschen, da hilft die Epigenetik. Zum Beispiel diese Studie, die zeigt, die ist von Frau Domschke damals in Würzburg, jetzt in Freiburg gemacht worden. Eine Psychiaterin, die macht Verhaltenstherapie mit Menschen mit Angststörungen. Und sie konnte zeigen, also wir wissen, dass Verhaltenstherapie bei Menschen mit Angststörungen oft sehr erfolgreich ist. Aber man weiß oft nicht, bei wem wirkt es und bei wem nicht zum Beispiel. Und sie konnte zeigen, dass bei den PatientInnen, bei denen die Therapie erfolgreich war, epigenetische Veränderungen in Blutzellen messbar waren und bei den anderen eben nicht. Das heißt, sie hat einen Biomarker gefunden, einen knallharten Biomarker für den Erfolg von Psychotherapie. Etwas völlig Neues, wo man ganz klar sagen kann in Zukunft, wenn das noch für andere Indikationen und gefunden wird und bestätigt wird das Ergebnis, dann kann man sagen, endlich wird der Erfolg von Psychotherapie genauso gut messbar wie von irgendeinem Medikament oder so. Das ist im Grunde, sind PsychotherapeutInnen auch nur ganz gewöhnliche ÄrztInnen. Da gibt es dann eigentlich keinen Unterschied mehr. Aber nicht nur Psychotherapie wirkt, auch Ernährung wirkt. Diese beiden Mäuse, die dicke gelbe, die schlanke, gesunde, braune, sind genetisch identisch, es sind Klone. Der einzige Unterschied ist, sie wurden von unterschiedlichen Muttertieren ausgetragen. Und diese Muttertiere wurden während der Trächtigkeit unterschiedlich ernährt. Die eine, die gesunde, deren Mutter hat eine im Grunde normale, ausgewogene, gesunde Ernährung bekommen. Die andere hat zu wenig Stoffe von wichtigen Inhaltsstoffen, wie sie eben in der gesunden Ernährung drin sind. Sie sehen sie hier aufgelistet. Ich muss sie aber gar nicht nennen, weil es geht nicht um die Inhaltsstoffe selbst. Sie müssen jetzt auch nicht in die Drogerie rennen und die sich kaufen, weil die sind in der normalen Ernährung drin. Das hier ist nur ein biologisches Experiment. Die Mäuse waren auch genetisch manipuliert. Und normalerweise schaltet die Natur das krankhafte Gen, was die dicke gelbe Maus auslöst, wenn es aktiv ist, schaltet sie epigenetisch ab. Und nur wenn die epigenetische Maschinerie nicht gut funktioniert, dann tut sie das nicht und dann kommen die dicken gelben Mäuse raus. Dieses Experiment zeigt nicht, dass sie dick macht, sondern sie zeigt einfach nur, was die Epigenetik braucht, um gut zu funktionieren. Und man zeigt übrigens auch, was sie nicht braucht, um gut zu funktionieren oder womit man ihr schaden kann, nämlich mit dem Plastikinhaltsstoff Bisphenol A. Wenn Sie den Muttertieren geben, dann kommen überdurchschnittlich viele von den kranken Mäusen raus. Einer der Gründe, warum diese Substanz inzwischen in Säuglingsflaschen, in Plastikprodukten fast überall verboten ist. Aber Ernährung wirkt ja noch auf eine ganz andere Art. Randy Jerdle, der Mann, der diese Experimente mit diesen Yellow- und Guti-Mäusen gemacht hat, der sagt, wir haben eine ungeahnte Macht über unser Erbgut und das unserer Kinder. Und was er damit meint, ist die sogenannte perinatale Programmierung. Was er meint, ist, dass in der Zeit um die Geburt, in diesen berühmten ersten 1000 Tagen, ab der Zeugung bis hin Ende zweites Lebensjahr, dass in dieser Zeit, wo sich die Organe entwickeln, sie besonders empfänglich sind für Botschaften aus der Umwelt, weil sie die für ihre Entwicklung brauchen. Und dass sozusagen in dieser Zeit wir als Organismus in die Umwelt unserer Eltern hineingeprägt werden, molekularbiologisch. Und dann greifen epigenetische Programme, werden in den Zellen gesetzt, die teilweise bis ins hohe Alter erhalten bleiben. Man konnte zum Beispiel in einer Studie messen, bei sehr stark extrem adipösen Frauen, die wegen ihrer Krankheit eine Magen-Bypass-Operation gemacht haben und deshalb viel weniger Kalorien dann zugenommen haben und zwei Kinder bekommen haben. Und das erste Kind haben sie vor der Magen-Bypass-OP bekommen, das zweite nach der Magen-Bypass-OP. Und dann geht man davon aus, dass möglichst alles gleich war. Die Mutter war natürlich gleich, die Umweltbedingungen waren gleich, der Vater war hoffentlich gleich. Und das Einzige, was unterschiedlich war, war die Menge an Kalorien, die über die Nabelschnur letztlich an das Kind herangeführt wurden. Das heißt, das erste Kind wurde im Mutterleib überernährt, das zweite Kind nicht. Und jetzt, Sie kennen das schon, es wurden Tausende von Genen, wenn man jetzt verglichen hat, die Kindern, werden in dem Fall 5.928 Gene in den relevanten Zellen der Kinder unterschiedlich reguliert. Und natürlich sind Gene betroffen, die für die klassischen Volkskrankheiten verantwortlich sind, wenn sie mutiert sind. Also hier kann man mit Hilfe der Epigenetik messen, was wir epidemiologisch schon immer wissen, dass die Kinder, die im Mutterleib überernährt werden, später ein erhöhtes Diabetes- und Adipositas-Risiko haben und auch ansonsten für Herz-Kreislauf-Krankheiten und so weiter. Das ist das Spannende an der Epigenetik, dass wir diese Dinge jetzt messen können. Und eine ganz neue Studie in dem Zusammenhang, die ist jetzt noch keine 4 Wochen alt, die ist am 31. Oktober in Science veröffentlicht worden. Die hat nämlich gezeigt, dass wenn in den ersten 1000 Tagen des Lebens die Eltern mehr Zucker kriegen oder weniger Zucker kriegen, sagen wir, sie essen extrem wenig Zucker, dann reduziert das Jahrzehnte später im Alter von 40, 50, 60 Jahren das Risiko für Diabetes um 35% und für Bluthochdruck um 25%. Das sind total krasse Zahlen. Man hat ausgewertet Daten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war in Großbritannien nämlich Zucker rationiert und die Menschen haben nur maximal 40 Gramm Zucker am Tag gegessen. Von einem Schlag auf den anderen haben sie 80 Gramm oder mehr Zucker am Tag gegessen. Und man kann heute mit sehr guten Analysen messen, was das für eine Auswirkung auf die Menschen hatte, die damals sozusagen die ersten 1000 Tage ihres Lebens verbracht haben. Und das kann man, wie gesagt, mit Hilfe der Epigenetik heute erklären, diese Zahlen. Die sind natürlich krass. Aber das beeinflusst natürlich nicht nur die Stoffwechselkrankheiten, solche perinatalen Prozesse, sondern auch das Risiko für psychische Krankheiten. Sie wissen alle, überall, wo Sie in der Natur Brutpflegeverhalten haben, egal ob bei Ohrwürmern oder bei Affen, bei Menschen, überall und natürlich auch bei Ratten, können Sie die gleichen Beobachtungen machen, nämlich, dass das Stressregulationssystem der Tiere sich erst einpendeln muss in den ersten Tagen des Lebens. Oder auch schon teilweise Mutterleib, aber bei den Ratten wurde es untersucht, bei sogenannten Non-Licking Rats, Ratten, die sich nicht ausreichend um ihren Nachwuchs kümmern. Also sie machen kein ausreichendes Fellpflegeverhalten, Licking and Grooming-Verhalten. Wenn das in den ersten 8 Tagen nach der Geburt der Kinder passiert, also die Mutter sich nicht ausreichend kümmert, dann werden diese Kinder zeitlebens ängstlich und aggressiv sein und sie werden selber auch als Muttertier mit hoher Wahrscheinlichkeit sogenannte Non-Licking Rats. Und natürlich hat man früher gedacht, da muss es ja ein Gen sein, weil es ist ja in der Familie gehäuft, es tritt von Generation zu Generation immer wieder auf, also ist es genetisch, geerbt, angeboren, wie auch immer. So hat man früher gedacht, aber man hat kein Gen dafür gefunden, keine Genvarianten. Und Michael Meany, auch kanadischer Forscher, der hat dann gedacht, wir gucken uns doch mal die Epigenetik an von diesen Ratten. Und der wurde fündig. Und das sind auch ganz, ganz wichtige Ergebnisse. Und zwar hat er, muss man dazu wissen, wie unser Stress reguliert wird. Wir schütten bei Stress Cortisol aus in der Nebennierenrinde. Das Cortisol sorgt für unsere klassische Stressantwort. Und natürlich wird im Gehirn, im sogenannten Hippocampus, einem Teil des Gehirns, wird permanent gemessen, wie viel Cortisol im Blut ist. Und wenn zu viel Cortisol im Blut ist und es eigentlich gar nicht mehr stressend ist in der Umwelt, dann wird natürlich der Cortisolspiegel wieder runtergefahren. Eine klassische positiv zurückgekoppelte Regelschleife. Und jetzt ist das Spannende. Wenn die Rattenjungen geboren werden, dann haben sie ganz viele Methylgruppen am Gen für den Cortisolrezeptor, also den Glukokortikoidrezeptor im Hippocampus. Das heißt, sie haben kaum Andockstellen auf diesen Zellen, mit denen sie den Cortisolspiegel messen können. Und jetzt kommt das Muttertier, sorgt dafür, dass es eine extrem stressfreie Umwelt ist, im Idealfall. Und es ist wenig Stresshormon im Blut der Kinder. Und das sorgt dafür, dass nach und nach diese Methylgruppen von dieser DNA an der Stelle verschwinden und die plötzlich ganz viele von diesen Rezeptoren bilden können. Und das heißt, dass sie in Zukunft, für den Rest ihres Lebens, sehr gut mit Stress umgehen können, weil sie eine gute Stressregulationsschleife haben. Die anderen Tiere aber, bei denen bleiben diese Methylgruppen dran und die haben wenige von den Rezeptoren und deshalb können sie schlecht mit Stress umgehen. Sie bauen Stress sehr schlecht ab, das baut sich womöglich auf. Sie leben sozusagen im Dauerstress und sind deshalb so ängstlich und aggressiv und haben als Muttertier auch keine Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Das ist jetzt sehr stark vereinfacht gewesen, was ich Ihnen geschildert habe. Aber es ist das Grundprinzip. Und das finden Sie überall, wo Brutpflege stattfindet. Und hier geht es um DNA-Methylierung. Und was Sie halt auch messen können, ist, dass Sie mit Medikamenten diese Methylierung beeinflussen können. Und dann können Sie sozusagen aus Muttertieren, die sich nicht ausreichend kümmern, wieder Muttertiere machen, die sich gut kümmern. Sie sehen, Sie können mit diesen Medikamenten nachweisen, dass es tatsächlich epigenetische Prozesse sind, die hier im Werk sind. Sie können die Kinder aber auch in dem, also ich rede jetzt bisher nur über Ratten, ne? Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Sie können die auch in eine angereicherte Umwelt setzen mit ganz vielen anderen jungen Ratten und ganz viel Spielzeug. Da werden sie auch molekularbiologisch in die, ich sag mal, gute Richtung umgeprägt. Sie können sie einem anderen Muttertier geben und so weiter. Also das funktioniert sehr gut und es gibt inzwischen viel neuere Experimente, die sehr viel genauer sind, wo sie sogar früh traumatisierte Ratten, die ihre Kinder zwangsläufig vernachlässigen aufgrund ihrer frühkindlichen Erfahrungen, denen können sie kurz bevor sie Kinder zeugen, also schon als erwachsene Tiere, können sie denen ein epigenetisches Medikament ins Gehirn spritzen und die werden total fürsorgliche Muttertiere. Ja, diese Studien werden nicht gemacht, weil man irgendwann mal Menschen irgendetwas ins Gehirn spritzen will, sondern diese Studien werden tatsächlich nur gemacht, um zu zeigen, dass hier epigenetische Prozesse am Werk sind. Weil dann, wenn wir wissen, es sind epigenetische Prozesse, dann wissen wir auch, sie sind potenziell reversibel. Und dann müssen wir uns natürlich weniger invasive Verfahren suchen, mit denen wir die gleichen Effekte erzielen können. Und das sagen hier die Forschenden selbst. Sie sagen, wir müssen jetzt mal schauen, ob andere Sachen wie eine bestimmte Ernährung, körperliche Aktivität oder soziale Unterstützung den Ratten auch helfen können. Und wenn man das dann auf die Menschen überträgt, dann sind wir einfach wieder bei Psychotherapie zum Beispiel oder solchen Sachen. Und wir sehen hier die Wissenschaft dabei, diese positiven Effekte zu messen und vielleicht auch weiter zu beeinflussen, positiv in der Zukunft. Die Frage ist natürlich, wie weit ist das übertragbar auf uns Menschen, was man da bei den Ratten und bei Mäusen zum Beispiel auch macht. Und das Erste, was ich natürlich an dieser Stelle sagen muss, bei Menschen sind nicht nur die Frauen, die Mütter zuständig für den Nachwuchs. Das ist halt bei Ratten so, aber das ist natürlich ein Teil, den wir nicht auf den Menschen übertragen müssen. Da geht es nur um eine gute Bindung zu einer zugewandten Bezugsperson. Das können auch Pflegeeltern, Großeltern, sonst wer sein. Das ist sehr gut untersucht. Aber ansonsten das Grundprinzip, tatsächlich in mehreren Studien konnte man schon zeigen, dass das auch bei uns Menschen wirkt. Wenn Mütter während der Schwangerschaft extremst traumatisiert worden sind, also hier rede ich wirklich von extremen Traumatisierungen, Gewalterfahrungen, dann können sie das in der Stressregulation der Kinder noch im Alter von 10 bis 19 Jahren messen, epigenetisch. Das können sie sogar messen, wenn nur die Großmütter traumatisiert sind, weil es womöglich einen Weg in die Eizellen gefunden hat, die ja da schon da waren, der späteren Enkel, die Großmütter mütterlicherseits. Und sie finden ganz ähnliche Effekte, wenn die Kinder selbst als Kleinkinder traumatisiert worden sind. Also das scheint auf der Ebene der Epigenetik gar nicht so einen Unterschied zu machen, ob sozusagen über Plazenta und Nabelschnur die Belastung in Form von Botenstoffen gekommen ist oder direkt ausgeübt worden ist. Es geht hier um grundsätzliche Prinzipien, die wir überall wiederfinden an dieser Stelle. Und wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und der allerwichtigste ist, don't blame the mothers. Jetzt macht den schwangeren Müttern nicht noch mehr Verantwortung, bürdet ihnen auf die Schultern und sagt nicht, die Mütter sind an allem schuld, wenn unsere Kinder krank werden, sondern genau der Umkehrschluss ist natürlich der richtige. Wir müssen werdende Eltern, vor allem natürlich schwangere Mütter, noch mehr entlasten. Die Gesellschaft muss hier investieren, muss Hebammenprogramme auflegen, muss für finanzielle Entlastung sorgen. Alles tun, damit Eltern eine gute Bindung zu ihren Kindern aufbauen können, weil das ist absolute Prävention, die sich womöglich Generationen später noch auszahlt. Und natürlich sind eben nicht nur die Mütter mit an Bord, sondern die Väter ganz genauso. Die perinatale Programmierung beginnt nämlich nicht erst mit der Zeugung, sie beginnt in Wahrheit Wochen bis Monate vorher. Denn die Spermien der Männer, die werden permanent neu gebildet, aber sowohl die Spermienvorläuferzellen als auch die Spermien selbst sind empfänglich für Umwelteinflüsse und reagieren epigenetisch auf den Stress, den wir haben, darauf, ob wir rauchen oder nicht rauchen und ob wir uns überernähren oder gesund ernähren. Das findet seinen Weg in die Epigenetik der Spermien und, das weiß man aus Tierversuchen, beeinflusst auch die Gesundheit der nächsten Generation. Das heißt, die Prägung der Kinder auf der Basis der Erfahrungen der Eltern, die beginnt schon vor der Zeugung der Kinder selbst. Unsere Gesundheit hat schon begonnen, bevor unsere Eltern uns überhaupt gezeugt haben. So viel zur perinatalen Programmierung. Ich möchte noch ganz kurz etwas zur transgenerationellen epigenetischen Vererbung sagen, weil das immer wieder, viele denken, das ist ja der Hauptteil der Epigenetik, nämlich die Frage, Informationen, die in die Keimbahn gelangt sind. Ich habe es Ihnen eben am Beispiel der Spermien genannt. Bei Eizellen gibt es das wahrscheinlich auch, gibt es viele Hinweise. Bleiben die denn dort womöglich erhalten und werden auch weitervererbt über mehrere Generationen hinweg, über dritte, vierte, fünfte Generation? Und da muss ich Ihnen sagen, weiß man bei Menschen noch nichts Genaues, aber in Nagetierexperimenten gibt es sehr, sehr viele sehr gut gemachte und sehr hochrangig publizierte Studien, die zeigen, dass es diesen Effekt wohl tatsächlich gibt, über bis zu 5 Generationen hinweg. Das ist eine Studie, die das zeigen konnte. Wenn eine Maus als Jungtier traumatisiert wurde, dann finden sie epigenetische Veränderungen plus auffällige Verhaltensweisen auch noch 4 Generationen später. Ob es das wirklich bei Menschen so gibt und ob es für unsere Gesundheit wirklich so wichtig ist, das kann man heute noch nicht sagen. Es ist sicherlich ein spannendes biologisches Phänomen, aber grundsätzlich muss man sagen, dass wir als Säugetiere gar nicht so sehr darauf angewiesen sind, dass Informationen über viele Generationen hinweg, Informationen aus unserer Umwelt in unserer Keimbahn gespeichert werden. Denn wir haben ja eine so lange perinatale Phase, 9 Monate Mutterleib, die paar Wochen davor, wo die Spermien schon Informationen sammeln und so. Und dann noch die ersten 2 Jahre unseres Lebens. Das ist so ein langes Zeitfenster, wo wir schon in unser Leben hineingeprägt werden, dass vielleicht es gar nicht so wichtig ist, ob da auch noch irgendeine Info über das Trauma meiner Großeltern mit dabei ist oder meiner Urgroßeltern. Wenn wir all das zusammennehmen, die Informationen über eben diese Möglichkeiten, wie unsere Gesundheit, wie die Epigenetik unsere Gesundheit, unsere Lebenserfahrung, unsere Anpassung an unsere Umwelt weitervererben kann, dann müssen wir eigentlich sagen, wir brauchen eine neue Biologie der Vererbung. Wir brauchen nicht eine neue Evolutionsbiologie. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Aber wir vererben definitiv mehr als den Text unserer Gene. Wir vererben auch Anweisungen darüber, wie diese Gene reguliert werden sollen. Und ich habe Ihnen ja genug Beispiele geschildert, auf welche vielfältige Weise diese Art der Vererbung stattfindet. Das heißt aber, dass uns klar sein muss, dass Krankheiten, komplexe Krankheiten, die in Familien gehäuft auftreten. Ich rede nicht von monogenen Erbkrankheiten, das ist genetisch. Aber ich rede von komplexen Krankheiten, Adipositas, Diabetes, Depressionen, solche Sachen. Die großen Volkskrankheiten, wenn die in Familien gehäuft auftreten, dass das nicht eine genetische Ursache haben muss. In aller Regel auch nicht hat, sondern dass der Anteil der Genvarianten daran, wenn er überhaupt einer ist, sehr, sehr gering ist im Vergleich zu dem Anteil der epigenetischen Anpassungen, die wir weitergeben von Generation zu Generation. Es werden nämlich nicht einzelne Gene, es gibt kein 1, 2, 3, 4 Depressionsgene, sondern das Risiko für Depressionen ist in tausenden Genen gespeichert. Und was wir weitergeben, ist die Anweisung, wie diese tausend Gene miteinander interagieren. Und das hat mit der klassischen Mendelschen Genetik, wie wir sie in der Schule gelernt haben, nichts zu tun. Die ist nicht falsch, aber sie funktioniert hier nicht. Was also zählt wirklich, damit wir so alt werden wie Jean Calment, wenn wir das denn überhaupt wollen. Aber möglichst, sagen wir mal, damit wir bis ins Alter möglichst gesund bleiben. Was weiß denn die Epidemiologie dazu? Was beeinflusst unsere Lebenserwartung wirklich, wenn es nicht die Gene sind? Das Alter, das ist trivial. Je älter sie sind, desto geringer ist ihre Lebenserwartung. Das Geschlecht, Frauen leben länger als Männer in der Regel. Erbkrankheiten, ganz wichtiger Faktor, über den ich nicht gesprochen habe, aber sie sind natürlich sehr wichtig, sie sind halt nur selten. Aber wenn man eine Erbkrankheit hat, reduziert das die Lebenserwartung drastisch. Zigarettenkonsum genauso und Übergewicht auch. Das sind die wichtigsten Lebensstilfaktoren, die auf unsere Lebenserwartung drücken. Aber der wichtigste Faktor, der allerwichtigste Faktor, ist eine Art Metafaktor zugegebenermaßen, ist sozialer Status und Wohlstand. Reiche Menschen werden älter als arme Menschen. In Glasgow ist es so krass, das ist ein Beispiel, das Steve Jones, ein Londoner Genetiker, immer sagt. Das heißt, wenn Prävention irgendwo ansetzen sollte und wenn Sie an Ihrer Gesundheit vielleicht auch selber arbeiten sollen, dann gucken Sie, dass Sie Ihr Konto erhöhen und Ihren Kontostand erhöhen. Und gesamtgesellschaftlich gesehen ist es natürlich ein Plädoyer für soziale Gerechtigkeit. Steve Jones sagt es so, wir sollten endlich aufhören, ändern zu wollen, wie wir sind. Vor allem auch ändern zu wollen, wie unsere Gene sind. Das ist nicht entscheidend. Wir können größtenteils gar nicht verändern, wie wir sind. Wir sollten endlich damit beginnen zu verändern, wie wir leben. Wenn wir verändern, wie wir leben, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann kommt das andere schon hinterher. Und jetzt schulde ich Ihnen noch die neue Definition für Gesundheit zum Ende meines Vortrags. Ich habe gesagt, die Epigenetik hilft uns, eine neue Definition von Gesundheit zu finden. Ich habe Ihnen geschildert, dass Gesundheit eben kein Zustand ist, wie die WHO sagt, sondern Gesundheit ist ein Prozess. Jeder von Ihnen hat diesen Prozess ein Stück weit selbst in der Hand. Sie treffen jeden Tag Entscheidungen, was Sie essen, Treppe statt Fahrstuhl, Sie kennen das. Und mit diesen Entscheidungen beeinflussen Sie Ihre Gesundheit. Das ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der hat schon lange begonnen, bevor Sie überhaupt gelebt haben. Der hat vielleicht bei Ihren Großeltern begonnen und er wird bei Ihren Enkeln noch nicht enden. Er ist generationenübergreifend und er ist definitiv nicht das Gegenteil von Krankheit. Wenn Sie alt sind, wenn Sie krank sind, dann brauchen Sie eine sehr, sehr gute Gesundheit, um mit dieser Krankheit, mit dem Alter zu leben oder um es sogar zu überwinden. Also Altern kann man nicht überwinden, aber Krankheiten kann man ja in der Regel, wenn sie nicht chronisch sind, überwinden. Was ist dann also Gesundheit? Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Und gerade die kranken Menschen brauchen diese Gesundheit am allermeisten und diese Fähigkeit. Und das ist eine Definition von Gesundheit, die von Georges Canguilhem stammt, einem französischen Medizinphilosophen. Und die epigenetischen Strukturen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, und diese vielen Studien, die ich Ihnen gezeigt habe, die machen nichts anderes als das, dass sie Ihnen helfen dabei, sich anzupassen. Sie sind Ihr Werkzeug, das Sie einsetzen müssen durch Ihr tägliches Handeln, durch den Umgang mit Ihren Mitmenschen, durch die Veränderung Ihrer Umwelt, auch letztlich durch die Bekämpfung des Klimawandels, wir als Gesellschaft, die wirken über die epigenetischen Strukturen, verändern unsere Genregulation und helfen uns dabei, uns an diese Dinge anzupassen. Und dass wir das können, dass wir dazu in der Lage bleiben, das ist unsere Gesundheit. Ich danke Ihnen.
Das war der Biologe Peter Spork mit seinem Vortrag Erbe, Umwelt und Vergangenheit. Warum die Epigenetik den Blick auf Gesundheit verändert. Er hat seinen Vortrag im Rahmen des Studium Generale an der Uni Mainz gehalten und aus der Vortragsreihe Nature Nurture, das Zusammenspiel von Genen und Umwelt, haben wir im Dezember 2024 auch noch einen weiteren Vortrag gesendet. Da geht es um die Grundlagen der Epigenetik und das ist eine ziemlich gute Ergänzung zu diesem Vortrag. Und wenn ihr den hören wollt, dann könnt ihr einfach in eurem Hörsaal-Feed ein Stück zurückscrollen. Der Vortrag heißt Epigenetik und Gesundheit, wie wir unsere Gene beeinflussen können. Und jetzt habe ich auch noch einen zweiten Tipp für euch. Peter Spork hat in seinem Vortrag kurz von transgenerationalem Trauma gesprochen. Und wenn euch das interessiert, dann hört mal in den Deutschlandfunk Nova Podcast Facts and Feelings rein. Die beschäftigen sich in der Folge Transgenerationales Trauma, wie viel Vergangenheit steckt in uns, genau damit. Unsere Host Charlene spricht da mit jemandem, der transgenerationales Trauma in der eigenen Familie recherchiert hat und außerdem mit einer Psychologin, die das Phänomen nochmal genauer erklärt. Ich verlinke euch die beiden Podcasts in den Shownotes und ihr findet sie auch bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.